Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Sein großes Anliegen ist es, Aufmerksamkeit für die Ozeane zu schaffen. Fotograf Jörg Hovest. Er hat mich im letzten Jahr hier besucht, um seinen Bildband Helden der Meere vorzustellen. Wir wiederholen heute das spannende Gespräch mit ihm. Da sich Jörg Hovest aber nach der Sendung in ein Ruderboot gesetzt und damit den Atlantik überquert hat, gibt es später auch noch ein Update. Ich werde noch einmal mit ihm sprechen und mir berichten lassen, was er auf dieser außergewöhnlichen Reise erlebt hat. Bei seinem letzten Besuch haben wir hier gemeinsam durch seinen Bildband Helden der Meere geblättert und dabei bin ich gleich auf der ersten Seite über ein Foto gestolpert, das einen merkwürdigen Brocken zeigt. Gräulich, bisschen wie erkaltete Lava, nur heller, etwa 40 cm hoch. Und Jörg Hovest hat mir erklärt, was es mit diesem seltsamen Gebilde auf sich hat.
Ja, das ist tatsächlich sehr merkwürdig, dieser Klumpen. Und genauso ist er auch mir begegnet, als quasi ein Zeichen des Meeres. In einer Zeit, in der es mir tatsächlich nicht so gut ging. Ja, wir hatten finanzielle Schwierigkeiten damals, in einer schwierigen Phase, wo ich dabei war, ein neues Projekt zu erfinden. Aber wie gesagt, mir fehlten die Mittel dazu. Und da kam mir dieses Geschenk aus dem Meer entgegen. Und wie es sich dann herausstellte, ist das ein, das ist schwierig zu erklären. Man vermutet, dass es das Erbrochene eines Pottwales ist. Und dieses Erbrochene enthält die Substanz, von der wir wie Ambra sagen. Ja? Ambra ist ein Duftstoff, den man oft im Parfüm wiederfindet, in teuren Parfüms. Und somit hat dieser Klumpen auch einen großen Wert quasi.
Und der lag da einfach so vor Ihnen, oder?
Genau, der lag am Strand. Ja? Und die Situation kam mir schon sehr merkwürdig vor, weil ich gesehen hatte, aha, hier gibt es gar kein Holz und keine Steine. Was ist das für ein Klumpen? Und ganz komische Situation. Ich hatte sofort so eine Art Gänsehaut, ein intuitives Gespür. Und dann wollte ich das einfach mitnehmen, ohne zu wissen, was es ist.
Und bei Erbrochenem denkt man ja auch zuerst mal nicht an Parfum. Das heißt, wenn Sie sagen, dass das sehr wertvoll ist für die kosmetische Industrie, wie viel war dann dieser Brocken wert?
Über Geld spricht man noch nicht, das kennen wir. Aber was man noch vielleicht dazu sagen kann, ist, es riecht tatsächlich widerlich. Es riecht ekelhaft. Ja. Die Konzentration dieses Duftes ist so extrem, dass es schon wieder ins Unangenehme kippt. Und auch sehr glitschig und eklig anzusehen, anzufassen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss das mal mitnehmen.
Mein Gast ist der Fotograf Jörg Hovest, der für seinen neuen Bildband Menschen bei ihrem Einsatz für die Ozeane begleitet hat. Über und unter dem Wasser. Helden der Meere haben Sie Ihr Buch genannt. Nun ist das ja ein großer Begriff, Helden. Wie haben Sie diese Helden ausgewählt?
An erster Stelle vielleicht muss man erklären, diese Helden unterliegen einer ganz, ganz langen Recherche- und Akquisearbeit, die ungefähr anderthalb Jahre gedauert hat, bei denen ich mir ganz genau Gedanken gemacht habe, wer könnte ein Held sein, was ist es, was er tut oder was er bewirkt, was positiv den Ozean zugutekommt und was natürlich auch für alle Menschen da draußen nachhaltig und einfach zu verstehen ist. Mhm. Und da habe ich eine Vielzahl an Menschen, Organisationen unterschiedlicher Herkunft gefunden und die alle machen für mich eine sehr heldenhafte Arbeit.
Wir können das ja mal konkret machen mit einem Beispiel. Einen dieser Helden haben Sie nämlich auf einer Korallenaufzuchtstation in Thailand getroffen. Was ist das für ein Ort?
Das ist an erster Stelle vielleicht ein Ort, den die meisten noch aus diesem berühmten Film von Leonardo DiCaprio, The Beach, herkennen. Mhm. Das heißt, ein sehr touristischer Ort. An erster Stelle natürlich auch für seine bekannten schönen Strände und seine Insel, seine Landschaften ist, aber auch ein wichtiges Ökosystem unter der Wasseroberfläche birgt. Und das sind die großen Korallenbänke. Und genau hier ist das Problem entstanden.
Was für ein Problem sprechen Sie da an?
Wir reden hier vom Klimawandel im weitesten Sinne, aber an erster Stelle die Erderwärmung, der Anstieg der Wassertemperaturen dort im Meer hat dazu geführt, dass auch hier, wie auf dem ganzen Äquatorialbereich, die Korallenbänke aussterben, ausbleichen vielmehr.
Und jetzt gibt es diese Korallenaufzuchtstation, das heißt, man züchtet gegen dieses Ausbleichen an oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, man muss sich das vorstellen wie ein Gärtner für die Meere, der quasi kleine Setzlinge dieser Korallen neu ansetzt auf sozusagen schwimmenden Pontons oder Bänken, also künstlichen Riffen, um dort an dieser Stelle einen Zugang zu finden, an dem er sie selbst reinigen kann und quasi pflegen kann. Ja? Das heißt, diese Korallen brauchen eine intensive Pflege, weil sie wachsen leider nur sehr langsam. Und genau das ist seine Mission und seine Arbeit. Er rekonstruiert Riffe und wir haben feststellen können, dass das Leben zurückkommt, was sehr wunderbar ist. Ja? Und zudem auch eine neue Art der Attraktion für vielleicht Taucher birgt, die vielleicht schon diese Gegenden meiden, weil ja eigentlich alles dort schon größtenteils gestorben ist.
Und gereinigt werden müssen die wegen der Vermüllung der Meere oder weil da Substanzen drin sind? Oder warum müssen die gereinigt werden?
Man spricht dort von einer Korallenbleiche, die aufgrund der Erderwärmung im Wasser und im Sonnenlicht zufolge diese Korallen absterben lässt. Ja, das sind kleine Polypen und die müssen quasi mit der Zahnbürste quasi gereinigt werden, sodass die Korallen wieder Luft und Sonne bekommen. Ja.
Das stelle ich mir wie so eine Sisyphos-Aufgabe vor, wenn ich da mit der Zahnbürste von Koralle zu Koralle muss.
Genau. Und genau deswegen ist dieser Mann ein Held für mich, weil er genau mit diesem Beispiel Schule macht. Ja? Also diese Art der Coral Nurseries gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt und zieht immer mehr ein größeres Interesse an, nicht nur in der Wissenschaft und Biologie, sondern auch für den breiten Tourismus. Das heißt, es ist ein neues florierendes Unterwassererlebnis, was, wenn es Schule macht, eine durchaus Art und Weise ist, die in einer Größe multipliziert werden kann, dass wir hier eine Schutzmaßnahme erfolgreich umsetzen können.
Sie zeigen ja auch die Schönheit der Korallenwelt, eine Welt voller Farben mit exotischen Fischen. Aber auf der anderen Seite zeigen sie eben auch diese grauen, ausgeblichenen Wüsten, in denen ganz vereinzelt Fische als bunte Punkte durch diese Trostlosigkeit schwimmen. Ein anderes Unterwasserbild, was mich sehr beeindruckt hat, zeigt einen Thunfisch, der mit einem Kopf in den Maschen eines Netzes steckt. Es sieht so ein bisschen aus, als würde er noch einmal viel Kraft aufbringen, um seinem Schicksal zu entkommen. Wo ist dieses Bild entstanden?
Ja, dies ist ein sehr markantes, deutliches Bild, das in der Region in Westafrika zeigt, wie wir mit dem industriellen Fischfang umgehen. Ja. Es ist quasi ein mahnendes Bild an alle, die diese Situation nicht nachempfinden können und sich gar keine Vorstellung davon machen, wie viel Wildfang, also wilden Fisch, wir den Ozean tagtäglich entnehmen, um den Welthunger damit zu stillen. Und das ist eine Größe, eine Dimension, so unvorstellbar, dass ich das einfach erleben wollte und erfahren wollte, wer kontrolliert das Ganze denn? Gibt es hier auch eine Schutzfunktion? Gibt es hier auch eine, ich nenne es mal wieder Helden? Ja? Gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das reglementiert wird?
Und auf wen sind Sie da gestoßen?
Das ist die Schutzorganisation Sea Shepherd, die ich in Gabun damals begleitet habe und deren heldenhafte Arbeit dort unter ja, spektakulären Ereignissen filmen durfte, porträtieren durfte und natürlich so in das Buch mit einfließen.
Was waren das zum Beispiel für Ereignisse?
Wir waren auf der Suche nach illegalen Fischereiflotten. Die gibt es sehr zahlreich auf allen Ozeanen. Das sind einfach die Schiffe, die quasi außerhalb der marinen Grenzbereiche in Naturschutzzonen oder auch im offenen Meer riesige Mengen an Thunfisch, aber auch viele andere Tiere fangen. Und das in einer Kapazität, ich vergleiche das gerne mit Bildern für den Zuhörer, ja, wenn man sich das vorstellt. Ein einziges Schiff kann mit einem Netz pro Tag 200 Tonnen Thunfisch entnehmen. Ja. Und es gibt zigtausende dieser illegalen Schiffe dort draußen. Und genau das war die Arbeit von Sea Shepherd, das zu kontrollieren und die dann dingfest zu machen. Ja.
Ist das nicht auch gefährlich?
Das ist sehr gefährlich. Ja. Die Fischer wollen das natürlich nicht, ganz verständlich, aber sie wissen auch, dass sie sich hier auf einem dünnen Eis bewegen. Und dazu hatten wir eine Kooperation mit dem gabunesischen Militär, die uns begleitet haben und natürlich ausgestattet waren mit Waffen. Das heißt, wir haben uns recht sicher gefühlt. Aber das ganze Prozedere, das Manöver eines solchen Einsatz bleibt gefährlich, weil man meistens ohne Kennung da draußen nachts diese Schiffe entert, die sich in illegalen Machenschaften bewegen. Ja. Und das war schon spektakulär.
Was ich sehr eindrucksvoll fand, Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch das Geräusch, was diese Thunfische machen. Was ist das für ein Geräusch, also die Thunfische in den Netzen?
Ja, fast schon widerlich. Das ist das Geräusch des Todes, möchte ich so sagen. Ja. Die Tiere zappeln um ihr Leben. Wenn man sich vorstellt, 200 Tonnen Thunfisch, das sind mehrere Millionen Tiere in einem Netz, die zusammengefercht und zusammengedrückt werden, bis sie quasi zu Tode zermatschen. Und dieses Geräusch dieser Flossen, die die aneinander schaben und sich gegenseitig damit treffen und verletzen, ist ein sehr verstörendes Unterwassergeräusch, wie so ein permanentes Dauerfeuer, einer Rassel, irgendwie sowas. Ja.
Nach dieser Erfahrung, essen Sie überhaupt noch Fisch?
Ich versuche mich sehr zu zügeln, was den Konsum an Fleisch und Fisch anbelangt. Ich versuche nur regional mich zu ernähren. Da ich selbst nicht am Meer lebe, habe ich einen fast null Konsum von Fisch. Ja. Aber ich habe nicht komplett darauf verzichtet, nee.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast ist der Fotograf Jörg Hovis, der für seinen neuen Bildband tief in den Ozeanen abgetaucht ist. Was sind denn eigentlich die besonderen Herausforderungen bei der Unterwasserfotografie?
Oh, das ist die Unterwasserfotografie. Ja. Ich möchte fast sagen, es ist die absolute Königsdisziplin der Fotografie, weil man muss bedenken, man ist ja nicht nur am Fotografieren, man muss sich ja natürlich mit seinem Equipment auseinandersetzen, als Taucher funktionieren, seinen Tauchpartner kontrollieren und dann braucht man natürlich auch noch ein Motiv, das im besten Fall in die Kamera schaut. Also das sind Momente, seltene Momente, dass mal ein perfektes Foto gelingt. Ja.
Wie lange wartet man denn auf dieses Motiv? Also geben Sie uns da doch mal eine kleine Vorstellung. Also es sind ja zum Beispiel Haie, die in ihre Kamera gelächelt haben, möchte ich fast sagen. Ja. Ich meine, man vermenschlicht die Tiere natürlich dann. Wie lange wartet man, dass so eine Situation entsteht?
Vielleicht kommen wir auf den lächelnden Hai später nochmal zurück. Also was sehr schwierig war zum Beispiel, sind Wale zu fotografieren. Zum einen, weil sie sehr sensibel und sehr beschützt leben heute, zum größten Teil noch. Es bedarf einer Sondergenehmigung, überhaupt mit denen tauchen zu gehen. Man muss sie ganz sensibel aufspüren mit einem akustischen Hörgerät unter Wasser. Und diesen Moment zu erleben im freien Ozean, im selben Moment zu tarieren, die Blitze eingestellt haben, dann auch noch versuchen, lautlos diesen Giganten gegenüberzustehen, das sind, glaube ich, die ganz großen Momente. Aber sie birgen natürlich auch eine unglaubliche Schwierigkeit, das im richtigen Moment mit den besten Wasserkonditionen und dem besten Licht einzufangen.
Es ist ja natürlich auch eine Frage des Abstands. Und Sie haben da sehr eindrucksvolle Bilder von Pottwalen. Wie ist das, neben einem so riesigen Tier auf einmal zu sein, wenn das da auftaucht aus den Tiefen?
Es ist zum einen sehr surreal, weil man sich vorstellen muss, man steht einem Bus gegenüber. Ja? Die Größe eines Busses beschreibt ungefähr die Größe eines Wales sehr gut, der vom Gefühl her wie in Zeitlupe sich bewegt, das aber nicht zu unterschätzen ist, weil jedes Näherkommen seiner Bewegung birgt natürlich eine große Gefahr, wenn der einen mit der Flosse trifft, auch wenn es in Zeitlupe aussieht. Ich glaube, wenn ein Bus einen in Zeitlupe trifft, das ist auch nicht so schön. Ne?
Nimmt der Wal sie denn dann überhaupt wahr?
Oh ja, der nimmt einen schon sehr lange, bevor man ihn sieht, wahr. Ja? Und ich hatte die Gelegenheit, sogar einen beim Schlafen zu beobachten. Und der immer wieder mal kurz geblinzelt hat. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich ungefähr, ich schätze mal 15 Meter vor ihm war, öffnete er ganz langsam sein Auge und schaute mich an. In dem Moment fror die Welt ein für mich, voller Glück quasi. Ja.
Wie groß ist dann so ein Auge, auch wie so ein Scheinwerfer oder?
Das hängt von dem Wal ab, ja. In dem Fall. Der Pottwal hat nicht ganz so große Augen, aber immer noch so groß wie eine Melone, kann man sich vorstellen.
Und auf einmal guckt es dich an. Sie haben sich ja auch mit einem Sicherheitstraining vorbereitet auf Ihre Taucheinsätze. Wie sieht so ein Sicherheitstraining aus?
Das Sicherheitstraining selbst haben wir auch in einer Kooperation mit dem Militär durchgeführt, weil gerade bei Einsätzen, die auf dem berühmten Schiff der Bob Barker von Sea Shepherd vorgenommen werden, geht die Sicherheit immer vor. Das heißt, wir wissen alle, was wir tun, wir wissen alle, wie gefährlich diese Einsätze sind. Das heißt, wir simulieren auch diesen ganzen Vorfall fast täglich. Ja? Das fängt an mit Mann über Bord, mit Entführungsgeschichten, mit Kidnapping, mit wie müssen wir jemanden rufen. Ruhig stellen, Handschellen, Waffen neu laden, putzen und so weiter. Ne? Das haben wir oft gemacht und das ist eine wichtige Routine an Bord dieser Organisation.
Und trotzdem sind Sie ja nicht ganz unversehrt geblieben auf diesen Reisen. Was ist Ihnen da widerfahren?
Ich hoffe, keiner erwartet jetzt, dass ich vom Hai gebissen worden. Das ist nämlich nicht passiert. Im Gegenteil, also ich wurde tatsächlich von den allerkleinsten Lebewesen im Meer kontaktiert und dafür konnte ich nicht viel, weil ich sie nicht gesehen habe. Ja, mich haben Quallen des Öfteren berührt und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil es sind giftige Nesselzellen, die sofort zu extremen Hautreizungen führen und das fühlt sich an wie tausende Bienenstiche. Und da muss man schnell wieder an Land oder an Schiff gehen und das entweder mit Essig oder in dem Fall vielleicht auch mit Eigenurin schnell wieder Linderung verschaffen.
Würden Sie sich eigentlich als Abenteurer beschreiben? Weil für Ihre Buchprojekte nehmen Sie ja tatsächlich einiges in Kauf. Auch schon beim letzten, wo es um die Welt des Amazonas ging, haben Sie, glaube ich, Giftfrösche probiert und solche Geschichten. Sind Sie ein Abenteurer?
Ich glaube wohl, ja. Ich denke schon. Ich glaube, als erster Stelle bin ich ein Geschichtenerzähler. Ich bin ein Geschichtenerzähler über meine Abenteuerreisen. Und genau das ist mein Beruf, mein lang ersehnter Traum. Schon als Kind wollte ich das machen und heute mache ich es.
Wie ist das entstanden als Kind? Waren Sie mit Ihren Eltern auch schon viel unterwegs in der Welt oder woher kommt das?
Ich glaube fast, da wurde ich geprägt. Ja, wir sind viel gereist, schon in jungen Jahren. Und auch die Fotografie kommt aus dieser Zeit. Ja, meine Eltern waren nicht so konform mit dieser Kamera. Ich habe dann diesen Part übernommen und habe immer die Urlaubsbilder geschossen. Das wurde jetzt allerdings nicht so gefördert in der Jugend. Aber dieses Talent, das Motiv herauszukitzeln, das war schon immer meins. Und wie man so als Kind seine Vorstellung hatte, ne, wollte ich immer irgendwie der National Geographic-Fotograf-Abenteuer werden. Hat aber ein bisschen gedauert.
Ja, Sie haben einen kleinen Umweg genommen und das ist ja das Interessante, denn bevor Sie tatsächlich dann Fotograf, Abenteurer geworden sind, waren Sie erst einmal Model. Wie ist es dazu gekommen?
Oh, ja, das ist lang her. Davor war ich sogar noch mal Elektriker. In der Zeit, wie alt war ich denn da, 17, 18, haben mich Freunde von mir einfach mal zu so einem Wettbewerb gedrängt in meiner Heimatstadt Wesel oder in der Nähe von Wesel. Und dort habe ich ad hoc gewonnen, diesen Wettbewerb eines klassischen Model-Contests, sowas, was die Frau Heidi Klum heute macht, nur ein bisschen altmodischer. Und dann ist man ganz schnell in dieser Branche und ganz schnell in dieser Welt, ja, und reist quasi umher und verbringt Jahre in großen Städten und führt diesen Beruf aus.
Model, da hat man natürlich auch gleich wieder viele Bilder im Kopf. Was war das für ein Leben, das Sie damals geführt haben?
Das war ein sehr spannendes Leben in der Jugend, im Erwachsenenwerdens, ja, ein rastloses Leben aus dem Koffer, auch sehr hektisches Leben. Ein großer Konkurrenzkampf zwischen all den vielen wunderhübschen Gesichtern da draußen. Aber durchaus spannend, weil man die ganze Welt kennenlernt und viele Dinge natürlich erlebt. Ja.
War das für Sie dann immer sowieso nur ein Job auf Zeit? Ist einem das bewusst oder haben Sie sich da keine Gedanken gemacht?
Ja, das ist so, als Mann ist es so ein bisschen ein Job auf der Warteschleife, weil das klassische männliche Model natürlich erst zu seinen großen Erfolgen kommt, wenn es reifer und markanter geworden ist. Das ist der Unterschied zu einer Frau. Aber da hatte ich zu viel Ungeduld und wollte das nicht abwarten.
Sie haben ja irgendwann dann selbst angefangen zu fotografieren. Wie ist das entstanden?
Nun gut, ich hatte die beste Schule. Ne? Ich war als Model in großen Städten unterwegs und konnte täglich den Fotografen bei der Arbeit zuschauen. Ja? Ich stand ja hinter der Kamera. Und genau das war ja schon früher meine Leidenschaft. Vielleicht habe ich früher mehr Landschaft fotografiert, aber diesen Aspekt des Porträts, den Menschen abzulichten, konnte ich von den Besten der Besten auf der ganzen Welt lernen.
Wo ist denn eigentlich der Unterschied, wenn Sie jetzt Landschaft sagen, heute fotografieren Sie ja eben auch die Natur, Tiere, aber durchaus auch Menschen und der Modefotografie?
Oh, das ist ein gewaltiger Unterschied, aber ich kombiniere das vielleicht ein bisschen. Ich inszeniere auch gerne den Mensch in der Landschaft, versuche das aber aus der Situation heraus so darzustellen oder so zu zeigen, als wäre es nicht gestellt. Ja? Und das ist ganz wichtig, weil in der Modebranche ist das meiste irgendwo gefaked und inszeniert. Die Natur kann man aber nicht inszenieren. Die ist, wie sie ist. Tiere posieren nun mal nicht. Ja? Und die indigenen Völker schon mal gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt hier eine Mischung aus beiden findet, und ich hatte ja die Schule aus dem Ersteren, entsteht eine ganz tolle Bildsprache.
Hat Sie die Modewelt dann irgendwann genervt oder warum haben Sie sich da verabschiedet?
Genervt nicht, aber was mir fehlte, war dieser bedingungslose Alleinstellungsmerkmal, den ich gesucht hatte. Ja. Ich wusste ganz klar, ich bin sofort austauschbar, wenn ich nicht mehr zur Verfügung stehe. Und das hat mich sehr gestört. Ja. Die Konkurrenz ist sehr groß in dieser Branche. Man muss quasi bereit sein, 24 Stunden und immer parat sein. Der Kampf um die Jobs ist extrem. Also nicht nur bei den Models, auch beim Kunden, beim Fotografen. Und das hat mich sehr gestört. Ich wollte nur noch mein eigenes Ding machen.
der Wunsch, etwas anderes zu machen, das ist das eine, aber man muss natürlich dann auch die Gelegenheit dazu haben. Was hat bei Ihnen dann die Wende gebracht?
Ich hatte vielleicht so eine kleine Sinneskrise, ungefähr mit 30, und habe ein Buch gelesen, das vielleicht wahrscheinlich jeder kennt, über den Dalai Lama. Das war damals, ich glaube, Heinrich Harrer, 7 Jahre in Tibet. Das hat mich so fasziniert, also an erster Stelle er, seine Heiligkeit, hat mich so fasziniert, dass ich mich gefragt habe, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, auch ihn mal zu porträtieren. Und daraufhin habe ich ganz einfach mal eine Anfrage gestellt.
Und tatsächlich auch eine Antwort bekommen, weil ich glaube, Anfragen stellen viele an den Dalai Lama.
Richtig, ja, nachdem alle meine Freunde gesagt haben, Jörg, so einfach funktioniert die Welt nicht, das geht nicht, bekam ich aber eine Antwort. Ja. Ich hatte mir auch sehr viel Mühe gegeben, einen netten handgeschriebenen Brief geschrieben und die Antwort kam prompt. Und ich wurde eingeladen, ihn zu begleiten auf einer seiner Deutschlandreisen 4 Tage lang und hatte dort die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen.
Das heißt, Sie hatten schon reingeschrieben, ich würde Sie gerne fotografieren? Oder?
Genau, ich habe mich an erster Stelle mal ehrenamtlich angeboten, weil ich es sehr zu schätzen weiß, was er macht für sein Volk. Als geistliches Oberhaupt der Tibeter, die ganze Hintergrundgeschichte habe ich versucht aufzunehmen in diesem Schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dir mal was zurückgeben in irgendeiner Form, auch wenn es eine Kleinigkeit nur von meiner Seite ist. Und darüber hinaus ist dann noch viel mehr passiert.
Sie sind dann tatsächlich auch nach Tibet gereist, um was genau zu machen?
Ich hatte an diesem einen besagten Abend in Hessen die Gelegenheit, wieder einen Brief zu schreiben. Einen Brief, quasi eine Art Abschiedsbrief, der als Versprechen an seine Heiligkeit fungierte, indem ich gesagt habe, lieber Dalai Lama, das war eine schöne Zeit, die wir zusammen haben, ich möchte dir noch was zurückgeben. Ich möchte versuchen herauszufinden, ob dein Volk, die Tibeter, heute noch genauso an dich glauben, wie vor in den Generationen, in denen er selbst fliehen musste. Er ist ja im Exil seit vielen Jahren und die Menschen wissen nicht viel von ihm. Die kriegen keine aktuellen Nachrichten. Das ist sehr unterdrückt, immer noch dieses Volk. Und ich wollte herauskriegen, wie sehr diese Kultur noch an ihm haftet. Wie stark ist dieser Glauben an diesen tollen Menschen?
Das heißt, Sie haben sich quasi als sein Auge und Ohren auf die Reise gemacht durch Tibet.
Ganz genau. Das war meine erste große Expedition. Ich habe 100 Tage in Tibet verbracht, in 2 großen Teilen. Und daraus ist der erste Bildband 100 Tage Tibet, das Versprechen, entstanden.
Inwieweit wirkt das jetzt für Sie noch nach, diese Arbeit?
Es hat mich sehr geprägt. Es ist heute mein Hauptberuf und mein allergrößter Traum, der in Erfüllung geworden ist. Weil seine Heiligkeit hatte mich damals mal gefragt, was ich denn eigentlich wirklich machen wollte in meinem Leben. Und als ich dann in Schwärmen kam und von National Geographic Abenteuergeschichtenerzähler gesprochen habe, hat er einfach gesagt, dann mach das doch.
In den letzten 40 Minuten haben Sie eine Wiederholung meines Gesprächs mit dem Fotografen Jörg Hovis gehört. Er hat mich im letzten Jahr hier besucht. Damals, da hat er gerade trainiert für ein außergewöhnliches Projekt. Zusammen mit 2 Freunden wollte er mit dem Ruderboot den Atlantik überqueren. Und natürlich hat mich interessiert, was daraus nun geworden ist. Deshalb habe ich jetzt ganz aktuell bei ihm nachgefragt.
Tatsächlich, wir haben das durchzogen, dieses große Abenteuer. Und es kommt mir jetzt schon so unglaublich lange vor, dass es her ist. Aber es war tatsächlich erst vor 2 Monaten, als ich zurückkam.
Wie lange waren Sie unterwegs und von wo nach wo genau?
Also wir haben genau 50 Tage für diese Atlantiküberquerung benötigt. Und wir sind gestartet am 1. Dezember von Gran Canaria aus.
Und sind dann wo gelandet?
In Barbados auf der anderen Seite.
Wer hat denn da eigentlich wie lange gerudert?
Im Prinzip haben wir alle gleich lang gerudert und zwar hat das ein bisschen gedauert, bis wir den richtigen Rhythmus raus hatten. Aber am Ende sind wir immer im 3-Stunden-Takt gerudert und zwar 24 Stunden durch. Das heißt, haben immer 2 Leute 1 Stunde gerudert, dann ist einer 1 Stunde alleine gerudert und in der 3. Stunde ist die 3. Person dazugekommen. Und so rotiert man dann quasi im 3-Stunden-Takt.
Vielleicht können Sie das Boot gerade noch mal beschreiben, damit wir alle da die richtige Vorstellung haben und sich jetzt nicht jeder vielleicht so eine Nussschale vorstellt, mit der man jetzt über den See rudert.
Wobei die Chassisform unten sehr ähnlich gebaut ist. Es ist sehr schmal mit 1,90 Meter Breite und 9,5 Meter Länge. Es hat eine hintere Kabine, wo 2 Leute Platz haben. Man kann nicht aufrecht sitzen, das heißt, man muss längs geduckt dort reingehen und liegt dann zwischen dem ganzen Gepäck und der Elektronik
Und vorne am Schiff gibt es auch noch mal eine noch viel, viel kleinere Kabine, in der dritte Mann dann quasi seinen Schlafraum findet. Und der Rest ist in der Mitte offen. Dort befinden sich zwei Rudersitze, jeweils mit 4 Rudern. Und auf diesem Platz fand quasi die ganze Arbeit statt. Ne? Dort haben wir rotiert, dort haben wir mit den Wellen gekämpft, dort haben wir den Sternenhimmel beobachtet, dort haben wir Essen gemacht, unsere Notdurft verrichtet und dort ist quasi alles passiert dort draußen. Ne?
Was war denn da eigentlich die größere Herausforderung, das Physische oder das Psychische? So lange Zeit, also Sie haben gesagt 50 Tage zu dritt auf dem Atlantik alleine.
Jeder hatte mal seine Höhen und Tiefen, aber wir wollten das einfach so durchziehen. Der Rest ist dann einfach physischer Natur und das ist natürlich extrem anstrengend und sehr zehrend, ja? Wenn man sich vorstellt, wie die Hände und vor allen Dingen das Gesäß darunter leiden, dass man permanent in Bewegung ist mit salzigem Wasser und auf diesem kleinen Ruderboot. Das war mit das Anstrengendste überhaupt.
Bei Instagram haben Sie geschrieben, das wichtigste Utensil sei ein Lammfell gewesen, Stichwort Hintern, ne?
Man muss sich das vorstellen, dieser Rudersitz, auf dem man sitzt, diese Belastung ist so extrem, dass man versucht mit verschiedenen Unterlagen, Hartschaummatten, Weichschaummatten, verschiedene Sitzunterlagen, versucht diesem Schmerz entgegenzuwirken. Aber das bringt alles nichts, weil die Belastung immer gleich ist. Und dann haben wir erst, ich glaube, in der zweiten Woche herausgefunden, dass wir auch noch diese Lammfelle mit hatten, die meine Frau gekauft hat. Und diese Lammfelle haben es tatsächlich geschafft, diese extremen Entzündungen am Gesäß ein bisschen zu lindern. Und das war sehr wohltuend.
Gab es denn auch noch andere besondere Herausforderungen, mit denen Sie so nicht gerechnet hatten?
Ja, also es gab viele technische Problemchen, die wir lösen mussten. Also wir mussten Dinge reparieren und da hatten wir ein paar Mal zu kämpfen, als das Ruder kaputt ging oder als wir nicht mehr navigieren konnten, weil wir mit den GPS-Koordinaten Probleme hatten und dann teilweise auch Funkausfälle, weil einfach unser Tracker kaputt ging und das waren echt schwierige Dinge. Aber ansonsten herrscht doch so ein großes Gefühl, ich möchte fast sagen von Demut, die allerdings auch eins und zusammen mit eingeht mit der Einsamkeit. Ja? Man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir immer uns unterhalten haben, weil einer hat immer geschlafen, die anderen beiden waren am Rudern, die Geräuschkulisse ist sehr laut. Das heißt, man ist auch sehr einsam da draußen. Und wenn man jetzt sich 50 Tage vornimmt, Tag und Nacht, dann hat man echt viel Zeit zum Nachdenken. Aber war großartig. Also ich empfand das als sehr, sehr wohltuend auch für den Geist zu schweigen.
Sie haben ja auch gerade gesagt, jeder hatte dann mal so sein Tief. Wie haben Sie sich denn dann da rausgezogen aus diesem Tief?
Also an erster Stelle haben wir uns alle sehr fürsorglich um uns gekümmert. Ja, wenn der eine mal schlecht drauf war, dann haben die anderen beiden ihn natürlich versucht aufzupäppeln. Auch die Sorge nicht um uns selbst, sondern über das, was man hinterlassen hat. Ja, wie geht's der Familie, wie geht's dem Alltag da draußen ohne uns? Und das waren so einseitige Informationsquellen, die wir bewusst nicht haben wollten, weil wir damit nichts hätten anfangen können. Das heißt, wir hatten zwar Telefonkontakt, aber wollten quasi nur von uns erzählen. Und am Ende eines solchen Telefonats wussten wir, okay, die Familie ist jetzt mehr oder weniger happy mit dieser Information, aber wir haben das komplett außen vor gelassen, irgendetwas zu erfahren. Und ich bin heute ganz froh, dass es damals noch kein Corona gab.
Aber das ist natürlich tatsächlich auch eine Herausforderung, dann gar nicht zu wissen, was so mit den Liebsten los ist.
Ja, also wir haben das darauf begrenzt, dass wir lediglich wissen wollten, ob es ihnen gut geht. In meinem Fall war das nur meine Frau und nur mein Sohn und alle anderen waren da außen vor, weil ich hätte mit keinem Problem auf dieser Welt etwas auf diesem Boot anfangen können und genauso ging es auch meinen anderen beiden Kollegen. Wir haben quasi nur von uns erzählt, aber so wenig Informationen wie möglich wollten wir hören da draußen, weil wir wussten, das führt nur zu unnötigen Sorgen und wir hatten ja keinen Handlungsspielraum in diesen Punkten. Wir konnten ja nichts machen, ne?
Hat Ihnen denn der Atlantik auch irgendetwas entgegengesetzt und Ihnen diese Überfahrt dann schon schwerer gemacht als gedacht?
Man unterschätzt die Größe des Ozeans. Also wir haben tolle Geschichten, die von Stürmen und 8 Meter hohen Wellen erzählen. Aber am Ende des großen Ganzen bleibt eine gewaltige blaue Monotonie im Alltag. Mit der muss man erstmal fertig werden. Ja? Das heißt, sobald morgens die Sonne aufgeht, ist da wieder nur blau und es ist nichts. Da kommt kein Schiff, da kommt gar nichts. Ja? Also Man hat 50 Tage immer nur das Blaue vor sich und weiß aufgrund der Landkarte, die man auch mit bei hatte und der Koordinaten, irgendwann kommt Land. Aber das ist so unvorstellbar groß und weit, dass man echt in einer großen, tiefen Demut gelangt, in der man einfach realisiert, wie klein und zerbrechlich doch der Mensch ist auf diesem Planeten. Und ich glaube, das kann gerade jetzt in dieser Zeit auch jeder gut nachvollziehen.
Wie war es denn dann, Ihren Zielhafen auf Barbados zu erreichen?
Oh ja, das ist vielleicht eines der schönsten Momente meines ganzen Lebens bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu beschreiben. Also als erstes Mal muss man sich vorstellen, wenn man dann endlich Land sieht, ist es nicht so, dass man das in 2-3 Stunden dann auch erreicht, wie vielleicht auf einem großen Schiff. Ja? Das heißt, man muss ja immer noch rudern. Und als erstes sieht man ein ganz, ganz unscharfes Schimmern in der Nacht. Wir mussten dann noch um die Insel herum, hatten mit extrem gefährlicher Strömung zu kämpfen. Das hat ewig gedauert, also wir waren 1,5 Tage am Kämpfen. Und wenn man dann wirklich ankommt und dann die ganzen Leute dort sieht, die alle klatschen und entgegenfiebern, dass man endlich das Land betritt, realisiert man das gar nicht. Es hat fast etwas Peinliches an sich, dass man nicht mehr realisiert, was man getan hat, weil das so zur Normalität wurde, jeden Tag zu rudern. Unfassbar. Also ich erinnere mich, dass zum einen, dass wir nicht stehen konnten. Wir sind sofort auf den Boden gefallen, weil wir haben verlernt zu laufen. Das Bewegungssystem hat völlig außer Kraft gesetzt. Und dann umarmt man seine Lieben, fängt an zu weinen. Alles, was man begehrt und vermisst hat, prasselt dann auf einen ein in einer Intensität, die man echt wirklich nur schwer mit Wörtern beschreiben kann.
Mit dieser unglaublichen Reise haben Sie ja auch eine besondere Hoffnung verbunden, nämlich noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren für die Probleme, mit denen die Meere zu kämpfen haben, genauso wie mit Ihrem Buch Helden der Meere. Hat sich dieser Effekt eingestellt?
Sagen wir es mal so, ich halte nach wie vor an meiner Mission fest und nutze natürlich die Medien und sämtliche Arten und Weisen der Aufmerksamkeit, wie auch diese Promotion-Aktion mit dieser Ruderüberquerung. Wir müssen allerdings feststellen, dass in Zeiten dieser Krise alles so ein bisschen zum Erlegen gekommen ist. Aber wir haben auch noch so ein kleines Ass im Ärmel. Ja? Man muss sich das vorstellen, das Buch war nur der Vorläufer dieser Aktion. Aber viel wichtiger als diese ganzen Dinge sind die wirklichen Maßnahmen da draußen. Wie schaffe ich es später, einen wirklichen Impact für die Ozeane geschaffen zu haben? Und das schaffe ich mit der Datenbank Heroes of the Sea. Eine alles umfassende Such- und Findefunktion im Internet, sowas wie Google und Wikipedia für die Ozeane, in denen der User dann später alle Projekte weltweit, die sich zum Schutze der Meere verpflichtet haben, einsehen können. Und das heißt, Leute, die wirklich was machen wollen, finden die Antwort auf dieser Datenbank Heroes of the Sea.
Und die Seite ist jetzt auch schon online?
Nicht ganz. Im Moment findet man noch hier die Ruderüberquerung, aber in wenigen Wochen wird diese Datenbank online zu sehen sein. Aber man kann natürlich jetzt schon draufklicken, um zu sehen, wie das alles seinen Lauf genommen hat.
Wir halten das auf jeden Fall im Blick. Jörg Hovest, vielen Dank für dieses Update zu dieser außergewöhnlichen Reise.
Vielen Dank.